Diese Folge wird unterstützt durch das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl.
Also ich freue mich immer für die anderen Mädels. Ich versuche immer so gut wie möglich für alle da zu sein, weil ich sehe die Mädels nicht als Konkurrentinnen, sondern wir sind Trainingskameradinnen. An diesem Traum vorbeizuschrammen war halt super schmerzhaft. Ich wusste, ich hätte da dabei sein können. Ich habe jetzt nicht dieses Stück um meinen Hals, was ich jetzt hier zeigen könnte, was jetzt hier gefeiert werden würde. Und das war dann schon schwer auch in Paris.
Voice of Athletes. Stimmen, die bewegen. Geschichten, die bleiben. Der Podcast mit Persönlichkeiten des Sports, wie du sie noch nie gehört hast.
Willkommen zu unserer neuen Folge, die Marga Story. Heute erfahrt ihr alles über die rhythmische Sportgymnastin Margarita Kolosow. Wir sprechen über die aktuellsten Ereignisse, warum sie bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr nicht an den Start ging und wie es ihr eigentlich wirklich nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris erging. Ihr erfahrt, wie sie zur rhythmischen Sportgymnastik gekommen ist, was es heißt, seine Träume zu leben und dafür zu kämpfen, wie sie mit Druck umgeht und was eigentlich die Rockmusik für sie bedeutet. Was heißt es für eine Familie, von Potsdam nach Fellbach zu ziehen, wenn der Stützpunkt, die Nationalmannschaft, ein junges Mädchen gesichtet hat? All das und mehr. Viel Spaß mit der Marga-Story. Ja, Marga, heute geht's mal nur um dich. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Folge. Und wir starten direkt rein mit deiner Sportart. Was macht eigentlich RSG oder rhythmische Sportgymnastik, für alle, die das nicht kennen, eigentlich aus?
Also ich finde, es ist super besonders, dass man geliebt werden kann in der Sportart dafür, wie man sie ausübt. Also es ist einfach so schön zu hören, hey, ich finde es so schön, wie du turnst, weil man hört ja nicht, ich finde es so toll, wie du rennst. Das wird ja nicht an einem Läufer zum Beispiel geliebt. Und bei uns wird die Art, wie du das ausübst, geliebt und gefeiert. Und du musst nicht mal erfolgreich sein und Medaillen gewinnen. Selbst Platz 30, 40, 50 bei der WM kann Herzen gewinnen. Und das, finde ich, ist was richtig Tolles. Dadurch, dass man auch super viel Persönlichkeit in eine Übung reinfließen lässt, ist es halt umso schöner, weil ich versuche immer, meine Persönlichkeit in der Übung zu zeigen und meine Lieblingsmusik für eine Übung zu nehmen und mitzuwirken in dem Entstehungsprozess und in den Anzügen. Und dann zu hören, hey, das ist richtig toll, ist, finde ich, eins der größten Komplimente.
Voll schön. Ihr macht ja Mehrkampf, also es gibt vier Geräte bei euch. Was ist denn dein Lieblingsgerät?
Also ich habe kein Lieblingsgerät, weil ich will nicht, dass die anderen Geräte eingepisst sind und dann in die anderen Richtungen fliegen. Deswegen liebe ich alle Geräte gleich doll.
Du bist ja sehr spirituell, was das angeht. Ja. Woher kommt das denn? Wann hat es denn angefangen? Und was sind so deine, ich sag mal, Macken in dem Sinne vielleicht auch, wo du sagst, okay, da bin ich vielleicht auch ein bisschen anders?
Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat oder warum, aber ich habe irgendwann mal angefangen, mit meinen Geräten unter dem Kopfkissen zu schlafen. Das habe ich dann, als ich älter wurde, auch mal aufgehört, weil als Kind bei jedem Wettkampf das Gerät war unter dem Kopfkissen. Bei Olympia war das Gerät dann
der
auch
Reifen
wieder.
Auch.
Der Reifen stand daneben.
Ah, okay.
Aber bei Olympia waren dann die Geräte auch wieder unter dem Kopfkissen. Bei einem Wettkampf sogar mal die Geräte unter dem Kopfkissen vergessen.
Schwierig.
Ja, genau. Und dann gibt es da im Wettkampf auch immer wieder noch ganz viele Sachen, die
aber
immer
wie kannst du dann schlafen, wenn dann die Keulen unter deinem Kopfkissen liegen?
Ja, weil die liegen so ein bisschen abseits. So. Also, und der Ball liegt ja auch daneben.
Und das Band auch?
Ja.
Verrückt. Und was sind noch so Mankos, wo du so hast? Oder so Aberglauben?
Also früher war ich natürlich schlimmer und dann war ich so, der Weg zum Wettkampf ist jetzt derselbe wie woanders. Das heißt, der Wettkampf wird jetzt genauso laufen wie da. Aber das ist krank und das ist auch krankhaft, wenn man sich die ganze Zeit Sorgen macht. Also wenn das halt einen absichert und man sich denkt, okay, irgendwie die Vorbereitung lief genauso gut wie da und da lief es auch gut. Das heißt, jetzt wird es auch gut laufen. Das ist ja das eine. Aber wenn dir dein Lieblingshandtuch fehlt und du deswegen Stress hast, ist nicht gut. Und im Wettkampf zum Beispiel habe ich immer, ich schmeiße mein Handtuch auf den Boden. Ich habe normalerweise, ich habe eine kleine Figur von einem Charakter, Loki, mit mir, immer mit. Er ist immer mit dabei.
Der ist von welchem Film?
Er ist von Marvel,
vom Avengers.
Thor. Thor. Ja, Thor oder Avengers, ja, der war mein Lieblingscharakter. Und deswegen, er ist immer mit dabei. Und seit ich ganz klein bin, habe ich so eine random Möhre als kleines Plüschtier mit. Die ist einfach dabei. So, die ist einfach dabei seit Jahren. Deswegen.
Der Glücksbringer.
Ja, genau. Also so Sachen, ja. Ja.
Gehen wir mal zurück zu der kleinen Möhre und der kleinen Marga.
Ja.
Wie hat es denn damals bei dir alles angefangen und wie alt warst du?
Ja, also mit 5 habe ich angefangen, die ganze Zeit Ratschläge zu schlagen und Handstand zu machen und mir Brücke beizubringen und einfach herumzutoben. Und dann wussten eigentlich meine Eltern, okay, sie muss in Sport. Und Ich habe ja damals in Potsdam gelebt, meine Eltern in Berlin gearbeitet. Deswegen musste mich damals mein Opa zum Training fahren. Und meine Mutter wollte eigentlich, dass ich ins Geräteturnen gehe und meine Schwester in die rhythmische Sportgymnastik, weil sie halt so elegant war und ich eher so wild und Risikos eingegangen bin, die man wahrscheinlich nicht eingehen sollte in dem Alter. Und dann hat mir mein Opa gesagt, nee, ich gehe nur dahin, was näher dran ist. Und dann war das die rhythmische Sportgymnastik. Und dank meinem Opa bin ich dann in der rhythmischen Sportgymnastik gelandet.
Und hast dann eigentlich mit deiner Schwester zusammen trainiert. Die ist älter als du, richtig?
Ja, genau. Sie ist ein Jahr älter als ich. Und sie hat mich auch die größte Zeit meines Weges mit mir begleitet.
Und ab wann war dir klar oder wurde klar von außen ja auch, wenn man noch so klein ist, oh wow, die Marga, die hat echt Talent. Also hast du das dann gemerkt oder wie ist dann dir so der Startverlauf?
Also so circa 2 Wochen, nachdem ich angefangen habe, wurde ich in die nächste Gruppe rübergeleitet. Und uns wurde gesagt, dass die noch nie so Mädels hatten, die so schnell lernen wie meine Schwester und ich. Und dann haben die auch immer wieder gesagt, Marga, dass ich was Besonderes halt bin. Und dann habe ich auch angefangen, alle Wettkämpfe ständig zu gewinnen. Und dann hat man einmal den positiven Zuspruch von den Trainern. Und dann merkt man es aber auch bei den Wettkämpfen. Und man geht, also ich bin eigentlich noch rausgegangen und habe ein bisschen getanzt und wollte, dass die Zuschauer klatschen und die Kampfrichter meinen Auftritt genießen. Und dann habe ich aber auch noch die ganze Zeit gewonnen. Also das war irgendwie direkt klar. Und die Trainer haben es mir aber auch gesagt, dass da Talent ist, dass das was Besonderes ist.
Es hat dir richtig Spaß gemacht einfach als Kind. Weißt du noch, was da so das Besondere war auf dieser? Warum wolltest du diesen Applaus oder die Bühne? Was hat dir da so Spaß gemacht daran?
Ich weiß es gar nicht. Ich mochte die Aufmerksamkeit. Ich mochte die Herzen der Zuschauer zu bezaubern. Und ich wollte, dass die Marga-Fans werden. Ich war so, ich gehe jetzt raus und ihr werdet alle Fan von mir. So.
Super süß. Und ab wann bist du dann quasi so in die Leistungsklasse aufgestiegen? Beziehungsweise es gibt ja bei euch in der RSG Fellbach-Schmieden, das ist ja so der Stützpunkt, da kommen ja wirklich dann nur die Besten hin. Ab wann war klar, okay, irgendwie geht es da in eine Richtung, die ein bisschen mehr ist als nur Spaß und Fans gewinnen?
Also mit 10, glaube ich, habe ich meine ersten deutschen Meisterschaften gewonnen, das Bundesfinale. Und da war dann eigentlich, also ich war ein bisschen überrascht, weil ich konnte gar nicht einschätzen, okay, welcher Platz werde ich jetzt? Weil ich glaube, die haben versucht, mich ein bisschen runterzubringen von dem ständigen Gewinnen, dass sie so gesagt haben, Marga, du musst jetzt hier nicht gewinnen. Wahrscheinlich gewinnst du auch nicht, weil die Konkurrenz ist halt super groß. Und dann habe ich gewonnen, den Mehrkampf auch. Und das war crazy. Also da haben sich für mich dann erstmal, glaube ich, Wege geöffnet. Und die nächsten Jahre liefen dann auch echt gut. Und dann war immer wieder die Rede von Schmieden. Dann war immer wieder so, also für mich war das gar keine Frage, ob ich dahin gehe. Wenn die Anfrage kommt, sondern es war so, okay, wenn die Anfrage kommt, dann gehen wir dahin. Und dann wurde nur noch davon geredet, oh, es gibt ja Schmieden. Schmieden ist der Ort, wo die Träume dann erfüllt werden können. Schmieden ist die Nationalmannschaft. So, jeder will nach Schmieden. Und das wurde dann das Ziel. Also dann war, okay, Schmieden. Und wenn dann die Anfrage kommt, auf geht's, dann ziehen wir einmal durchs ganze Land.
Und deine ganze Familie ist ja mit dir dann mitgezogen. Also deine Schwester, deine Mama, dein Papa. Da gab es keine Diskussion.
Nee, gar keine Diskussion. Das finde ich jetzt richtig krass, dass meine Eltern, damals meine Mom schwanger, mit auch noch meine große Schwester, alle einmal quer durch Deutschland durch nach Schmieden gezogen sind. Nur für den Traum von einem 12-jährigen Mädchen.
Krass. Deine Mama war schwanger mit deiner kleinen Schwester.
Genau.
Voll süß.
Ja.
Und die haben sich dann einen neuen Job gesucht oder wie war das dann für deine Eltern?
Also die waren damals selbstständig und dann lief das auch echt gut mit dem Umziehen. Ja.
Und wie war da der Start? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie kommt man denn als junges Mädchen nach Schmieden? Gibt es da ein Probetraining oder wie läuft es was ab?
Also das Probetraining, da habe ich ja mit den 2 besten damaligen Gymnastinnen Deutschlands trainiert. Und ich war nur am Fangirlen und schockiert, die zu sehen und mit denen hier auf der Fläche zu stehen und war super aufgeregt. Und die waren super süß zu mir und haben mich super schön unterstützt und haben gesagt, man sieht, wie sehr ich das will und wie sehr ich die Sportart liebe. Und es war dann auch echt, echt toll. Und dann zum ersten Mal in der Halle zu sein und zu wissen, okay, ich bleibe jetzt hier, ich wurde jetzt hier angenommen und ich bleibe jetzt hier, ich kann jetzt hier arbeiten und meine Träume verwirklichen, das ist, ich weiß nicht, eine andere Motivation.
Wie ist es heute in der Halle? Also gibt es das öfters? Kann man sich darauf bewerben? Also wie kommt man denn nach Schmieden heutzutage?
Also damals war die Sportart auch anders entwickelt wie jetzt. Also die Sportart hat einen Riesensprung gemacht. Und damals wurde ich genommen und es musste erstmal super viel an mir gearbeitet werden. Also Julia musste an mir schleifen und schleifen und schleifen und die ganzen Grundlagen aufbauen. Und jetzt ist halt die Sportart so weit, dass man das nicht mehr machen kann in dem Alter, sondern jetzt wird halt nach Gymnastinnen geschaut, die schon die Grundlagen haben. Wer wer ist schon so aufgebaut, dass man da jetzt drauf arbeiten kann.
Man wird gescoutet quasi mit einem Grund, mit einem Grundstamm, den man schon mitbringen muss aus dem Verein.
Genau, ja.
Und wie viele Mädchen kommen dann so im Jahr? Also von was für einer Zahl spricht man da?
Wenig. Also mittlerweile sind wir so gut abgesichert, dadurch, dass wir starken Nachwuchs haben, dass wir ein super starkes Team Deutschland haben, wird jetzt gerade echt wenig geschaut. Man muss wirklich ein Überflieger sein und krass talentiert und super hart arbeiten. Ich finde, das ist sogar noch wichtiger als Talent, dass man bereit ist zu arbeiten und sich zu verbessern und halt diese Motivation und Leidenschaft mitbringt.
Würdest du sagen, dass durch jetzt auch dich und auch Dasha die Sportart sich so ein bisschen verändert hat? Also gibt es einfach mehr Mädchen, die das jetzt machen wollen?
Ja, genau. Uns wurde mal gesagt, Marga, Dasha, hört auf. Die Vereine überfluten schon voll mit Mädchen und normalerweise war das nicht so. Früher erzählt man so, ja, wir machen rhythmische Sportgymnastik und alle waren so, was macht ihr? Flickflack oder was? Ah, das mit dem Bändchen.
Das mit dem Bändchen, das mit dem Bändchen, ja, klar.
Und dem Hula-Hoop. Mhm. Ja. Genau, deswegen jetzt gerade ist es schon schön so zu wissen, dass wir einfach andere Mädels dazu, ja, motivieren, auch mit dem Sport anzufangen und die sich auch mit der Sportart verlieben.
Und dass es auch viel mehr Fans gibt dadurch natürlich.
Ja.
Das muss man sich alles natürlich auch den Weg nochmal, da muss man sich jetzt auch den Weg natürlich nochmal anschauen, wie das dann dazu kam. Also dann warst du in Schmieden. Was waren so die ersten Tage oder Momente? Was hat sich dann verändert von, ich sag mal, der lustigen Marga, die irgendwie gewinnt und leicht durchs Leben läuft, zu, okay, ich bin jetzt hier im Stützpunkt. Wie hat sich das Leben dann auch verändert?
Ich hatte zum ersten Mal so ein Gefühl von, boah, jetzt jeden Tag so viel Training, weil ich bin in den Ferien umgezogen und in den Ferien gibt es natürlich mehr Training, weil es keine Schule gibt. Und dann waren meine ersten Gedanken, oh oh, super viel. Aber mit der Zeit hat sich das auch verloren, weil man einfach diesen Spaß am Sport halt noch hat und diese Leidenschaft und diese Motivation. Und irgendwie, ich bin da hingekommen mit dem Wunsch, okay, ich werde was reißen, so. Mir wurde immer gesagt, ich bin besonders und toll. Deswegen, das war noch da und man war so, okay, ich bin jetzt hier und ich werde was reißen.
Du warst dann damals ja die eigentlich erste Deutsche, die mal wieder nach langer, langer Zeit ja auch international Erfolge gefeiert hat. Ab wann hat es dann in welchem Alter, sag ich mal, hat es so begonnen, der Erfolg?
Also mit 14 hat man mich dann erstmals irgendwie wahrgenommen auf der internationalen Bühne. Und mit 15 hatte ich dann meine ersten Erfolge. Da habe ich dann international Medaillen gesammelt und ging dann auch mit einem Medaillenwunsch in die JWM rein. Habe leider komplett verturnt, weil ich mir viel zu viel Druck gemacht habe und eben das halt das falsche Ziel ist. Weil zu Wettkämpfen, wo ich einfach ruhig rein bin mit dem Gedanken, ach, Marga ist so cool, ich bin so cool, ich schaffe das jetzt, habe ich auch echt gut performt. Und dann Wettkämpfe, wo ich mir gedacht habe, oh, ich muss hier leisten, dann ging es direkt in die andere Richtung los. Und genau, dann war das erste Mal bei der JWM, dass ich gemerkt habe, lieber so nicht. Genau, aber da hatte ich zum ersten Mal dieses, krass, ich gehe mit einem Medaillenwunsch raus und ich bin traurig über den 15. Platz und ich bin traurig, dass ich keine Medaille habe, also
da merkt man erstmal, was sich dann auch verändert hat, ja, an Möglichkeiten. Ich meine, man träumt ja nicht auch ohne Grund. Es ist ja dann schon auch eine Machbarkeit wahrscheinlich da gewesen. Das Thema Druck ist ja auch was bei dir immer wieder irgendwie sich so durch deine sportliche Karriere zieht. Wie gehst du denn heute mit dem Thema Druck um oder wie hat sich das für dich verändert? Was sind so Tipps, die du dir vielleicht auch geben kannst, wo du jetzt mittlerweile weißt, okay, damit kann ich jetzt besser umgehen?
Also dadurch, dass ich oft in die großen Wettkämpfe mit einer krassen Einstellung rein bin, weil ich halt durch vorherige Wettkämpfe gesehen habe, was möglich ist, bin ich dann zu dem wichtigsten Wettkampf mit, okay, jetzt reiße ich es, jetzt fallen die alle vom Stuhl, weil ich so rein bin, hat es dann nie geklappt. Und dann hatte ich die andere Seite von meiner ersten WM, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Ich wollte am liebsten einfach zu Hause bleiben. Ich habe gehofft, dass der Vulkan in Japan ausbricht und ich dann nicht zu der WM fahren muss, weil ich einfach damals so einfach gar keinen Spaß in der Sportart hatte und es einfach gar nicht ging. Und bin dann mit keinem Druck rein. Und zu mir meinte dann Julia, es ist ein Sieg, dass wir schon hier sind. Das ist unsere erste gemeinsame WM. Und dann war der Ansatz war ganz anders. Und dann habe ich auch 8 saubere Übungen geturnt, zum ersten Mal in meinem Leben. Und hatte meine erste WM so erfolgreich abgeschlossen. Und dann habe ich so, wenn ich später reflektiert habe, gemerkt, okay, das ist für mich der bessere Ansatz.
Das sind die Momente, wo es dann auch irgendwie sich besser anfühlt, ohne diesen Druck, den man sich wahrscheinlich ja auch selber dann immer noch macht. Ja.
dann war ja irgendwann, sag ich mal, so in Schmieden, du warst dann in deinem Training, du warst eine der besten Deutschen, da wurde ja dann auch kommuniziert. Wie war das dann für dich, das erste Mal zu hören, dass du jetzt irgendwie so die Vorreiterin bist?
Dadurch, dass so viele Mädels damals aufgehört haben und die ganzen älteren Mädels vor mir die Sportart verlassen haben, war ich schon mit 15 dann der Star von Deutschland. Und das hat halt sehr gut zu meiner vorherigen Geschichte beigetragen, zu dem einfach immer gewinnen. Klar habe ich hart trainiert und alles gegeben und habe für die Sportart gelebt und die Sportart geliebt und so dran festgehalten, Nummer 1 zu sein, dass es einfach so cool war, so jung, es war nicht selbstverständlich in dem Sinn von, ich muss gar nichts machen, ich bin sowieso die Beste, sondern es war selbstverständlich, dass ich meine Arbeit erledige, dass ich alles gebe und dann kriege ich aber auch diesen Preis von, ich bin die Beste, ich kriege
die Aufmerksamkeit.
Die Aufmerksamkeit, genau. Ja.
Ab wann hat sich das dann so ein bisschen auch ausgezahlt, dein eigener Typ zu sein? Weil du bist ja in der RSG schon auch bekannt für deinen Stil und vielleicht auch fürs Anderssein. Ab wann hattest du so auch den eigenen Mut zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht nur irgendwie die coole Maga, die ja hart trainiert, wo auch viel Erfolge kommen oder auch viel auch von außen gefeiert wird, sondern jetzt bin ich auch noch ich selbst und kann irgendwie meine Leidenschaft für meine Rockmusik auch ausüben.
Dann damals im Seniorbereich, da habe ich zum ersten Mal bei meiner ersten EM und WM, die ziemlich gut für mich und auch für Deutschland verlaufen sind, wurde ich erstmals gesehen und erkannt und es wurde gesagt, oh wow, das ist eine interessante Gymnastin. Sie ist interessant, ihre Art ist interessant. Und dann habe ich aus Spaß eine Musik vorgeschlagen, die ich auf TikTok so bei so einem Edit gesehen habe. Habe Julia gezeigt und war so, ja, schauen Sie, haha, sollen wir die Musik nehmen? Und ich so, klingt gut. Und dann haben wir I Wanna Be Your Slave von Maneskin genommen für meine Bandübung. Und das kam dann sehr gut an. Und dann entwickelt man sich auch als Menschen im Alter mit 17, 18, 19 Jahren. Und dann habe ich einfach versucht, ein bisschen mehr Rockmusik in meine Übungen einfließen zu lassen. Und dann auch 2022 wurde mir gesagt, oh wow, Marga, echt stark, dass du jetzt deinen eigenen Stil entwickelt hast. Und bei Olympia hat man ja auch davon gesprochen, von den Rockhymnen, die ich genommen habe. Und ich fand es so toll, dass meine Übungen einfach so mich wiedergespiegelt haben, weil das ist einfach eine Eigenschaft von mir.
Mhm. Was bedeutet denn es für dich, dass du sagst, hey, ich tanze oder ich mache meine Übungen auf Rockmusik? Was spiegelt Rockmusik für dich wider?
Also Rockmusik ist ja eigentlich so, ja, Menschen, die sauer sind auf die Welt und auf die Gesellschaft, die einfach deren Frustration rausschreien, so nehme ich das meistens wahr. Und so konnte ich meine Wut auch irgendwie rauslassen und irgendwie meine Kritik an der Welt auch rauslassen. Also so habe ich zum Beispiel meine Reifenübung damals bei Olympia gesehen. Die hieß ja Shut Up and Behave. Mhm. Auf Italienisch. Aber so, ich habe mir den Text übersetzt und ich fand es so cool. Und das habe ich dann versucht zu verkörpern. So. Und konnte so meine Wut und meine Gedanken einfach rauslassen und konnte einfach sauer auf der Fläche sein.
Ja, krass. Also es ist super spannend zu hören, dass du dir auch die Texte am Ende dann irgendwie liest.
Und immer.
Immer.
Immer. Ich lese mir immer die Texte durch. Ich informiere mich immer über das Lied. Und normalerweise mag ich auch Lieder mit einem Sinn oder mit irgendeiner Bedeutung viel mehr als welche ohne. Also als einfach, ich will nicht abwertend reden, aber einfach Popmusik, die dafür da ist, um Menschen zu unterhalten.
Ja.
Also ich versuche schon meistens was zu verkörpern und was rüberzubringen.
Müssen wir mal deine Übungen unter dem Aspekt mal nochmal anschauen.
Ja.
Wie das dann zusammenpasst.
Ja.
Wir waren dann ja quasi, oder du warst ja dann quasi an dem Punkt, okay, du bist so die Beste oder dann eine der Besten. Dann kam ja Dasha noch dazu. Es war da so ein Duo, sehr, sehr lang. Thema, okay, wie geht's jetzt weiter? Was sind meine Ziele? Du bist im Seniorenbereich gewesen. Ab welchem Punkt war irgendwie dieses Thema Olympische Spiele klar? Du hast vorhin auch erzählt, du hattest so eine Phase, wo du das gar nicht mehr mochtest, wo du keinen Spaß mehr an der Sportart hast. Wie war so dann der Weg irgendwie plötzlich zu diesem großen, großen Ziel?
Also irgendwie 2021 bei der WM, ich war so, boah, am liebsten würde ich einfach zu Hause bleiben. Der Körper hat angefangen, sich zu verändern. Ich habe angefangen, mich zu verändern. Ich habe neue Freunde dazu gewonnen. In dem Alter geht man auch öfters raus. Und dann kamen auch die ganze Zeit Verletzungen. Und irgendwie hat sich das dann dazu gedreht, dass ich für mich entschieden habe, ich will so nicht mehr trainieren. Und ich habe das aber gesehen, als ich will gar nicht trainieren, ich will das nicht machen, weil ich die Umstände so schlecht fand, in denen ich mich befand, dass ich alles einfach aufhören wollte. Und dann im März 2022 war ich so kurz davor aufzuhören. Ich war im Büro von der Bundestrainerin und habe gesagt, ich will das nicht mehr machen, ich gehe jetzt. Und habe aber dann reflektiert und überlegt und gemerkt, ich will nicht aufhören, ich will es bloß nicht so machen, wie ich es gerade mache. Und dann habe ich angefangen, die Umstände zu verändern und habe versucht, aufzuhören, mich zu verändern, um in irgendwelche Standards zu passen, sondern habe angefangen, es zu embracen, so zu sein, wie ich bin und es zu lieben und zu feiern, anders zu sein und so gemerkt, okay, ich bin jetzt so und ich kann dagegen nichts unternehmen, deswegen bleibe ich halt jetzt einfach so und versuche das eher zu feiern. Und habe dann zum ersten Mal den Wunsch wieder gehabt, okay, ich will ganz vorne sein, ich will den Menschen zeigen, was ich drauf habe und ich will alle wieder vom Hocker hauen. Und dann hat es aber erstmal gar nicht geklappt, weil mit dem Ansatz klappt es ja nicht bei mir. Und dann lief es erstmal richtig schlecht und dann kam Problem nach Problem und ich habe das nur wahrgenommen als, okay, ich muss mehr geben und hat aber nicht geklappt. Genau. Und dann habe ich mir als Motivation das mein erstes Tattoo stechen lassen, das Dream On auf meinem Handgelenk. Wegen dem Song Dream On von Aerosmith, in dem gesungen wird, Dream Until Your Dreams Come True. Als,
und ja, das war dein Mantra dann quasi.
Genau, genau, als Message, so okay, ich bleibe dran, ich gebe nicht auf, obwohl es gerade so schlecht läuft, ich gebe nicht auf, bis ich bei Olympia bin.
Und das hast du ja am Ende auch, wie wir jetzt wissen, geschafft.
Genau.
Der Weg war natürlich nicht einfach, aber du bist ja in der Zeit auch so ein bisschen durch so neue Trainingsansätze gegangen, wie du erzählt hast. Wie hast du dein Training umgestellt? Aus natürlich irgendeinem Grund heraus, aber am Ende, was war so der Weg, wo du dann gemerkt hast, okay, das so funktioniert es nicht, das ist so der Trainingsumstand oder Ansatz, den ich machen muss?
Ja, also als ich dann diesen Ansatz hatte, okay, ich will jetzt, ich will erreichen, ich will gewinnen, habe ich halt angefangen, mehr zu geben, mehr zu trainieren, weil davor war ich ja so halbherzig da und also gar keinen Bock hier zu sein. Und dann habe ich mich zum ersten Mal bewusst entschieden, in einem Alter, in dem man bewusste Entscheidungen treffen kann, ich will hier sein und ich mache das jetzt. Und habe dann jede Niederlage gesehen als, okay, ich trainiere nicht genug, ich muss mehr geben. Und das Ganze ist dann halt wieder nach hinten los, weil ich hätte mir wahrscheinlich damals schon Hilfe suchen sollen, weil ich mir selbst im Weg stand. Also nicht, mein Körper war nicht bereit, sondern mein Kopf stand mir im Weg bei den Wettkämpfen. Und dann habe ich das einfach gesehen als, okay, ich gebe mehr. Ich muss mehr geben. Jedes Training, ich habe mehr und mehr und mehr gegeben. Jede Niederlage hat mich motiviert, mehr zu geben. Und irgendwann mal ging dann mein Körper dran kaputt, weil einfach die Belastung zu hoch war. Und ich habe auch in Valencia das Olympiaticket nur holen können, weil ich angefangen habe, doch mit einem Sportpsychologen zu arbeiten. Mhm. Genau, und dann nach Valencia kam halt die Überlastungsgeschichte von meinen Hüften. Und dann musste ich erstmals sehr lange vom Training aussetzen, was halt super schwer war, weil ich war Olympia so nah wie noch nie. Ich hatte das Ticket geholt für das Land. Und am Anfang des Jahres wurde uns gesagt, Mädels nicht die, die das Ticket holen fahren, sondern die, die die Qualis gewinnen am nächsten Jahr.
Werbung.
Sag mal, Marga, du trainierst ja jetzt echt schon ziemlich lange in verschiedenen Trainingsgruppen. Hast du es auch schon einmal erlebt, dass da Selbstzweifel bei den Mädchen auftreten?
Leider ja. Und es hört sogar im Teenageralter fast jedes zweite Mädchen mit dem Sport auf. Und nicht, weil sie keinen Spaß mehr dran hat, sondern weil sie sich unwohl fühlt, wie ihr Körper dabei aussieht. Und das ist so schade. Es gibt schon seit einiger Zeit das DAF-Projekt für mein Selbstwertgefühl, wo DAF zusammen mit Nike und Expertinnen einen kostenlosen dreiteiligen Workshop entwickelt haben, der jungen Menschen helfen soll, sich unabhängig von Schönheitsidealen im Sport wohlzufühlen. Und zusammen mit dem DTB, mit dem Deutschen Turnerbund, gibt es sogar Übungen für die Sporthalle, damit Trainerinnen und Teams eine stärkende Umgebung schaffen können für die Sportler.
Das klingt nach einem echten Mehrwert. Marga, du bist ja sogar auch Botschafterin für das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl. Also schaut mal in die Shownotes, da findet ihr alle Links zu der Website und auch zu den Dokumenten zum Download.
Werbung Ende.
Mir war eigentlich klar nach der WM, okay, ich muss Gas geben, weil ich will die Qualis gewinnen. Aber ich konnte nicht, weil ich durfte jetzt 6 Wochen erstmal gar nichts machen. Und musste auf meine Hüften aufpassen und ich habe jetzt angefangen mit Athletiktraining und ich muss meine Hüften stabilisieren und meinen ganzen Körper stärker machen. Das war so was ganz anderes. Und dann wenn man zurückkommt nach einer Verletzung, dann wird einem auch gesagt, man muss ja langsam reinkommen, vorsichtig. Man will ja nicht, dass die ganze Sache wieder zurückkommt. Und deswegen habe ich dann den Ansatz geändert zu, okay, ich mache es nicht 10.000 Mal, sondern ich mache es vielleicht 10 Mal kontrolliert. Und ich passe auf, was ich mache. Und ich versuche, jedes Mal dasselbe abzurufen und zu checken, was soll ich machen, damit der Wurf jedes Mal gleich fliegt. Wohin muss mein Arm schauen? An was muss ich denken, dass ich jedes Mal die Bewegung gleich abrufen kann?
Dass er also bewusster eigentlich trainiert.
Ja.
Das war dann so der Schlüssel.
Genau.
Was hat der Sportpsychologe da genau dann mit dir gemacht? Also was waren da so die, sag ich mal, Schlüsseleffekte, wo du gesagt hast, das war dann das Training oder die Veränderung, die ja den Knoten gelöst hat?
Also wir haben meine Einstellung im Wettkampf auch verändert. Ich bin früher rein, okay, ich will jetzt alle vom Hocker hauen, ich zeige dir jetzt eine perfekte Übung, so wie im Training. Ich mache jetzt, es ist genauso gut wie im Training, ich mache jetzt eine perfekte Übung, das war mein Ziel, eine perfekte Übung. Und ich meine, sobald der erste Stand nicht genauso lang gestanden war wie im Training, perfekt, dann war die Übung schon nicht perfekt.
Da hast du schon versaut.
Dann war die schon kacke. Und natürlich kann das ja nicht das Ziel sein, perfekt zu tun, weil das hat man ja nicht, eigentlich hat man das ja nicht in der Hand. Und dann haben wir den Fokus darauf gelegt, auf Sachen, die ich in der Hand habe. Zum Beispiel, dass ich mich selbst ruhig halten soll. Also ich habe dann von dem Gefühl von, okay, mehr, 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 Gefühl runter, Ruhe rein und Entspannung rein. Und das kann ich zum Beispiel kontrollieren, mich ruhig halten. Oder was habe ich noch in der Hand? Das Gerät. Ich kann mein Gerät kontrollieren. Und das sind meine zwei Ziele, mit denen ich jetzt in alle Wettkämpfe gehe, mit denen ich auch in Olympia reingegangen bin. Ruhig bleiben und mein Gerät kontrollieren. Und das war so wichtig, weil das waren so die ausschlaggebenden Punkte, die so meine Karriere verändert haben, weil dann nach dem Jahr 2023 lief das Jahr 2024 immer besser und besser und besser. Und diese Verletzung hat mir so viel gegeben, mental und aber auch physisch. Also ich bin so viel stärker geworden durch das Athletiktraining. Das hat auch uns die Augen geöffnet, dass Athletiktraining gut ist. Mhm. Weil das
Athletiktraining heißt Krafttraining.
Krafttraining, genau. Mhm. Ja,
weil habt ihr davor nicht gemacht?
Also nee.
Einfach nur Ballett und Sprünge und Choreo.
Ja, also wir haben zwar unsere Aufwärmung, in der wir ein bisschen Kraft machen, aber nicht so aktiv eine ganze Trainingseinheit für Athletik und Krafttraining und in den Kraftraum gehen und mit Gewichten trainieren. Das konnte man sich nicht vorstellen. Und da haben wir dann 2024 zum ersten Mal gesehen, boah, Marga wird kräftig, Marga hat Kraft, Marga ist nicht so anfällig für Verletzungen. Und deswegen hat diese Verletzung eigentlich
dein ganzes Training verändert in dem Sinne. Und das erste Mal hat sich dann ja das so richtig ausgezahlt bei den deutschen Meisterschaften dann 2024, die ja die Finals auch die erste Quali für die Olympischen Spiele dann war.
Ja, genau. Also die EM, die da zwei Wochen vorher schon war, die lief dann auch schon echt gut im Vergleich zu den ganzen anderen Wettkämpfen. Ich bin mit einem ganz anderen Ansatz rein. Es war eine ganz andere Marga auf der Fläche, die ganz anders geturnt hat. Und es war so knapp wie noch nie mit Medaillen dort auch und mit guten Platzierungen. Und dann, bis dahin war es eigentlich noch offen, wer eigentlich Favorit ist für die Olympischen Spiele. Und da wurde mir dann zum ersten Mal gesagt, Marga, sei ruhig, bleib ruhig, alles wird gut. Du hast dich schon jetzt bewiesen und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass du fährst. Deswegen mach dir gar keinen Stress bei der Olympia-Quali, mach einfach dein Ding. Und Gott sei Dank wurde mir das gesagt, weil ich bin dann so ruhig wie noch nie in die deutschen Meisterschaften rein, weil der Druck war immens. Ich meine, ich bin dort, es sind erstmal die deutschen Meisterschaften, die immer ein krasser Wettkampf sind, weil das Heimpublikum, man will die auch nicht enttäuschen. Und
der Fokus liegt ja auch drauf, schauen viele zu,
genau.
Kommt im Fernsehen, dadurch, dass es die Finals ja auch ein Multisport-Event sind.
Man ist zu Hause und man kennt auch die meisten Leute. Mhm. Plus ist es die Olympia-Qualifikation, die erste. Heißt, jetzt habe ich gerade in der Hand, ob ich zu meinem Ziel komme oder nicht, ob ich meinen Traum erfüllen kann oder nicht. Ich habe jetzt so viele Jahre gearbeitet und trainiert, um jetzt hier bei diesem Wettkampf zu performen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, okay, ich habe ein bisschen delusional gesagt, ich schaffe das, ich fahre zu Olympia. Schon habe ich mich darauf eingestellt, so alles gut, ich gehe hier.
Positives Mindset.
Positiv, ich gehe ruhig rein in den Wettkampf, ich mache einfach mein Ding. Wird schon, ich schaff's schon. So, wird schon. Das war die ganze Zeit meine Antwort auf meine Sorgen, weil natürlich mit der Verletzung auch, der Stress war ja riesig. Die anderen trainieren, die anderen bereiten sich vor, die haben ja genauso eine Chance auf Olympia wie ich. Und ich bin jetzt hier und kann nichts machen. Mhm. Und dann war ich einfach nur so, wird schon, Marga, wird schon, du fährst schon, alles gut. Und dann bin ich da bei den deutschen Meisterschaften und der Stress war so groß und ich versuche mich einfach runterzubringen. Alles wird schon gut, ganz ruhig bleiben, eine Sache nach der anderen und mach ein Gerät nach dem anderen, zack, zack, zack. Und dann gewinne ich. Und dann fährt
das deutsche Meisterin geworden im Mehrkampf, das muss man ja schon nochmal sagen.
Ja, der Traum ging endlich wieder in Erfüllung. Ich habe endlich wieder gewonnen. Und die Erleichterung war auf jeden Fall schon mal da, weil ich habe in der ersten Quali nicht nur den zweiten Platz geholt, ich habe den ersten Platz geholt.
Damit war es eigentlich durch. Mhm. So.
Und zum ersten Mal war ich zufrieden mit meiner eigenen Leistung wieder und ich habe den ganzen Mehrkampf sauber geturnt. Das war wirklich wahrscheinlich mit der schönste Moment in meiner sportlichen Karriere.
Und die zweite Quali lief dann ja eigentlich genau gleich, was dann zur Folge hatte, dass du ja für Olympia nominiert wurdest offiziell. Erinnerst du dich noch an den Moment, als das dann tatsächlich irgendwie wahr wurde? Konntest du das dann greifen?
Ja, es wurde die Nominierung durchgeführt direkt nach dem Wettkampf. Und es war zwar schon klar, nachdem wir halt die ersten zwei Qualis verliefen, aber ich habe es noch nie von anderen Menschen gehört, wie von mir selbst, so offiziell. So ich selbst habe mir eigentlich nur gesagt, ja, ich fahre, alles wird gut, ich fahre. So als Absicherung, damit ich mir keinen Stress mache. Aber dann hört man das zum ersten Mal offiziell gesagt, dass man zu Olympia fährt, nach Paris, zu den Olympischen Spielen. Das war natürlich krass.
Dann bist du ja auch ins Team D gekommen sozusagen. Bisher kanntest du ja dann nur die EM und WM in eurem Team und da war der ja zusammen. Und plötzlich warst du irgendwie so im Team D. Hast du ja auch diese Einkleidung dann gehabt. Was verändert das? Was ist da der Unterschied oder wie ist da der Spirit? Was macht es aus?
Also bei der Einkleidung hat man direkt Olympia-Spirit. Da ist man und alles ist im Thema Paris-Olympia. Da merkt man, wie nah man eigentlich dem Ganzen ist. Und davor merkt man eigentlich nur den harten Weg und die harte Arbeit und den Stress. Und da ist man dann zum ersten Mal so, boah, wow, ich fahre jetzt wirklich nach Paris, ich fahre zu den Olympischen Spielen und kann jetzt diese ganzen coolen Sachen tragen und das Land repräsentieren.
Mhm. Und hast du da noch andere Sportler getroffen oder wie war dann auch der Vibe dann vor Ort?
Ja, bei der Einkleidung war das dann auch das erste Mal, dass man nicht unter dem Turnteam Deutschland ist, also sondern ganz Deutschland wird hier repräsentiert. Das war schon echt krass.
Du hattest dann ja quasi deine Quali und deinen Wettkampf und man sieht immer bei den Übungen, wie du auf die Fläche gelaufen bist und mit dir selber sprichst. Was hast du dir damals dann gesagt? Also warum hast du dieses selber mit dir sprechen so dir angeeignet? Was hilft dir da?
Dadurch, dass ich mich super leicht ablenken lasse, kann alles im Raum mich ablenken während der Übung. Ich habe super Probleme, konzentriert zu bleiben und dadurch, dass ich mit mir selbst spreche und mir Sachen sage, helfe ich mir, bei der Sache zu bleiben. Und wenn ich mit mir rede, dann glaube ich das auch besser, wie wenn ich das einfach nur denke. Und bei Olympia ging ich dann auf die Fläche und habe mir eigentlich nur gesagt, ganz ruhig, ich höre mein Gerät und ich kontrolliere mein Gerät und ich entspanne mich auf der Fläche. Das war wirklich mein Ziel, mich auf der Fläche aktiv zu entspannen.
Und dann hast du quasi auch bei den Punktzahlen, das weiß ich noch genau, immer weggeguckt. Warum hast du dir die Punkte nicht angeguckt?
Das habe ich auch schon gelassen, seit ich 12 war, weil ich mir einfach viel zu viel Druck gemacht habe. Ich habe eine gute Punktzahl bekommen und war so, jetzt mache ich noch eine bessere Übung, um noch mehr Punkte zu kriegen. Und dann hat mich das halt wieder viel zu sehr unter Druck gesetzt. Und dann habe ich einfach angefangen, nicht hinzuschauen, weil zum Beispiel eine schlechte Punktzahl mir wieder mehr Motivation gegeben hat, noch mehr zu geben oder mich demotiviert hat, weil, oh mein Gott, warum habe ich jetzt so wenig Punkte bekommen? Deswegen habe ich mir angeeignet, nicht hinzuschauen, weil ich habe da keine Kontrolle darüber. Die Kampfrichter machen die Punkte. Ich kann jetzt gerade im Moment nach der Übung nichts mehr bewirken. Und deswegen interessiert mich das auch nichts. Ist nicht meine Sache. Ich mache mein Ding. Ich habe die Kontrolle über die Sachen, die ich auf der Fläche mache. Ich habe die Kontrolle über meine Keule, über meinen Ball. Und das kontrolliere ich dann auch.
Und wie war der Moment dann in der Quali, als du gewusst hast, ich bin im Finale von den Olympischen Spielen. Konntest du das greifen? War das irgendwie ein Ziel? Wie bist du damit umgegangen? Also hattest du das Ziel oder bist du da auch ganz offen rein?
Also ich habe mir versucht, das Ziel wieder anders zu setzen. Mein Ziel war, ich möchte gern ruhig und konzentriert meine Übungen turnen. 90 Sekunden lang kontrolliert turnen war mein Ziel bei den Olympischen Spielen. Und deswegen war ich unzufrieden mit meiner Quali, weil ich meine Bandübung nicht konzentriert war, weil ich habe da zwei Fehler zugelassen, weil ich eben nicht konzentriert und kontrolliert war und mich von irgendwelchen Sachen da ablenken lassen habe. Und deswegen war ich auch sehr unzufrieden mit mir, nach der Quali und habe mir gedacht, boah, wenn du dir das jetzt deswegen verbaut hast, Fehler machen, wenn ich konzentriert bin, habe ich gar kein Problem mit. Aber Fehler machen, wenn ich unkonzentriert bin, das ist das, was mich richtig sauer macht, weil ich weiß, es ist mein Problem und ich weiß, wie ich das eigentlich beheben kann. Und dann sitze ich da und denke mir, kacke, wenn ich das jetzt mir deswegen verbaut habe. Weil ich weiß, die ersten Übungen liefen eigentlich gut. Und dann aber diese zwei Fehler, also wer ist ein Fehler? Zwei Fehler in der Bandübung. Und dann sehe ich aber Platz 5. Und
da war es dann schon klar.
Dann war es klar. Ich war vorletzte Turnerin, dann war es klar, ich bin im Finale. Und dann verstehe ich auch, ich habe mit so einer verturnten Bandübung Platz 5 gemacht. Platz 5. Ich bin ja gar nicht weit vom Treppchen. Wenn ich jetzt die Bandübung noch mache, boah, vielleicht geht ja der Traum dann wirklich in Erfüllung.
Und dann bist du quasi ja in das Finale rein. Und ich meine, die Geschichte ging ja dann wirklich durch die Welt. Das war ja so, so knapp mit diesem 4. Platz. Die Story hast du, glaube ich, auch schon endlos erzählt. Wir wollen da jetzt auch gar nicht mehr tiefer drauf eingehen. Aber konntest du nach diesem, oder kannst du heute auf diesen 4. Platz ein bisschen stolz sein?
Ich sage es immer wieder, ich bin stolz auf meine Leistung. Ich bin unfassbar stolz, dass ich es geschafft habe, im wichtigsten Moment konzentriert zu bleiben, dass ich es geschafft habe, auch in der letzten Übung, ich habe, finde ich, die Bandübung am besten von dem ganzen Mehrkampf geturnt, die wichtigste Übung, die entscheidendste Übung, ich habe es geschafft, mich drin zu beruhigen, weil Ball und Keule sind immer Zittergeräte, so ich versuche mich da zwar aktiv zu entspannen und meine Übung ruhig zu turnen, aber in der Bandübung habe ich es gemerkt und gespürt und habe sie richtig genossen und hatte richtig Spaß dran, weil ich entspannt war. Und dann war mir auch eigentlich klar, dass es ein gutes Ergebnis mit sich bringt, weil ich halt einfach alles gegeben habe.
Und das gute Ergebnis war ja auch da. Ich meine, es war super bitter. Wir haben das alle, wahrscheinlich die Fans, die zuhören, ja live verfolgt. Da ist einem ja selber das irgendwie das Herz gebrochen. Und natürlich kann man auch verstehen, dass das jetzt für dich auch kein schöner Moment war, auch wenn es trotzdem Platz 4 bei den Olympischen Spielen ist wirklich eine krasse, krasse Leistung, wenn man die ganze Geschichte von dir hört. Aber es geht ja dann noch weiter.
Ja.
Weil nach den Spielen, bist du dann in ein Loch gefallen? Wie ging es dir denn danach? Also wie bist du mit diesem Ganzen, es ging ja auch durch die Medien, du kamst da dann wieder, du hattest dieses Ziel erreicht. Klar, es war nicht der Traum so nah, mit den paar Zehnteln super bitter. Wie ging es danach dann für dich weiter?
Also dadurch, dass halt der nicht ausgesprochene Traum von mir, ich weiß nicht warum, aber ich habe die ganze Zeit von der Bronze geträumt. Ich habe die ganze Zeit gewusst, Bronze wäre machbar, weil ich habe nie mein volles Potenzial bei einem internationalen Wettkampf ausgeschöpft. Es war immer noch Luft nach oben da, was mir gezeigt hat, es ist möglich und ich kann es erreichen, weil der vorletzte Wettkampf von den Olympischen Spielen, ich habe einen starken Mehrkampf gemacht mit einem kleinen Fehler und wurde Platz 5. Das heißt, Fehler weg und ich wäre höher, also es ist alles machbar. Und dann so knapp an diesem Traum vorbeizuschrammen, war halt super schmerzhaft. Vor allem, weil in Paris auch gab es ja diese Medal Walks und ich wusste, krass, ich hätte da dabei sein können.
Du durftest dann nicht durchlaufen als Platz 4.
Genau, ich habe jetzt nicht dieses Stück um meinen Hals, was ich jetzt hier zeigen könnte, was jetzt hier gefeiert werden würde. Und das war dann schon schwer auch in Paris, weil natürlich freut sich jeder dabei zu sein, aber so mit so einem Stück Metall in der Hand ist es schon noch schöner. Und dann war schon die Traurigkeit da und es war schwer, über den Wettkampf nachzudenken, über das Ergebnis nachzudenken, über den ganzen Weg und die Bilder zu sehen von den Wettkampfvideos, ganz schwer. Und dann haben aber die ganzen Pressetermine angefangen. Also es gab ja dann so viele Olympia-Empfänge und dort wurde was gefeiert und hier wurde was gefeiert und man war dann die ganze Zeit unterwegs und musste irgendwo bei irgendeinem Termin anwesend sein, weil es ja trotzdem ein krasser Erfolg. Trotzdem wollen die Menschen Interviews haben, man wird da gebucht, man soll da und da hingehen und es ist auch ein schönes Gefühl, gefeiert zu werden, aber trotzdem hat man irgendwo diesen Wunsch, ich zeige euch allen, dass ich es doch kann. Mhm. Ich zeige euch allen, dass ich das doch erreichen kann.
Du konntest es nicht genießen in dem Moment.
Genau, weil, ja, war halt einfach schmerzhaft.
Ja.
Und dann kam halt diese Motivation von, ich zeige es euch jetzt. Und dadurch, dass wir halt die ganze Zeit diese Termine hatten, konnte man nicht gescheit trainieren, weil man die ganze Zeit irgendwo sein musste. Aber trotzdem waren das keine freien Tage, sondern man wurde auch psychisch belastet dadurch, dass man ja die ganze Zeit unter Menschen ist und die ganze Zeit, ja, vor der Kamera steht. Und das einfach ist ja schon auch anstrengend. Und dann aber ist man wiederum im Training. Man ist komplett müde von den ganzen Terminen, aber man hat schon Training verpasst. Deswegen kann ich jetzt nicht frei machen, weil ich will nicht noch mehr Training verpassen. Und kommt dann in so ein, ja, von, okay, ich bin müde, ich bin kaputt, aber ich mache jetzt trotzdem und ich fühle mich nicht gut und ich gehe aber trotzdem ins Training und ich mach's und ich muss aber jetzt zu dem Termin und ich will da eigentlich nicht hin und ich verpasse wieder Training und diese ganzen Sorgen, das wird immer mehr und mehr und mehr. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, so, okay, mir geht's nicht gut. Ich fahre wieder zu einem Termin und ich habe da gar keinen Bock zu sein. Aber in der Trainingshalle will ich eigentlich auch nicht mehr sein. Und irgendwann mal habe ich gemerkt, dass es geht einfach nicht mehr.
Hast dich verloren ein bisschen.
Mhm.
Jetzt kommen wir natürlich auch zu der Frage, die bislang sehr unbeantwortet war, wenn wir jetzt auf die aktuellen Ereignisse zurückblicken. Jetzt war ja die nächste WM ein Jahr nach den Olympischen Spielen und du warst nicht dabei. Und irgendwie hat kein Mensch so richtig mitbekommen, was da eigentlich los war, weil es gab irgendwie kaum Kommunikation. Es war, wir selber haben es ja irgendwie auch nur so am Rande mitbekommen und es gab ja auch irgendwie nie eine Begründung, weil eigentlich warst du so die gefeierte Marga. Und ein Jahr später wird nur geschrieben, Margareta Kolosow ist Ersatz. Punkt. Und es sind super viele Menschen gewesen, die allein uns angesprochen haben und sagen, hey, wo ist Marga? Was ist passiert? Warum? Was war los? Weil viele Qualis oder die erste Quali ja auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geturnt wurde. Und plötzlich diese Medien das nicht mehr publiziert haben. Deswegen nutzen wir jetzt hier diese Chance, um über das Thema zu sprechen. Warum warst du denn nicht bei der WM? Was war so die Historie? Was ist passiert?
Dadurch, dass es mir dann halt wegen den ganzen Sorgen und Problemen, die man halt einfach über die Zeit so mit sich zieht und auch, es wird ja immer wieder über dieses Loch nach Olympia gesprochen, was ich glaube sehr groß ist, wenn man vor allem erfolgreich turnt, weil ich habe ja gesagt, wie ich das früher wahrgenommen habe, wenn ich Fehler und schlechte Wettkämpfe hatte, habe ich das so als Motivation gesehen, mehr zu geben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es nach einem erfolgreichen, nach einer erfolgreichen Olympiade, dass einem super schwer fällt, noch die Motivation zu finden, weiterzumachen. Aber irgendwie hat mich dieses knapp dran vorbei so fertig gemacht, dass ich das Gefühl hatte, okay, aber was, wenn ich jetzt mehr gebe und es sich wieder nicht lohnt?
Mhm.
Und kam halt einfach in so ein tiefes Loch, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann jetzt nicht auf Wettkämpfe fahren. Das macht mich so fertig, im Training zu sein. Das macht mich so fertig, zu trainieren. Das macht mich richtig fertig, einfach gerade den Leistungssport auszuüben. Und
du hast dir dann ja auch eine Pause gegönnt am Anfang des Jahres und gesagt, so, ich bin jetzt mal weg.
Genau, dann habe ich dann auch gesagt, okay, ich fahre jetzt nicht auf die World Cups, für die ich eigentlich eingeplant war, weil ich wusste, es geht einfach nicht. Und dann war uns ziemlich bewusst, dass wenn ich jetzt diese Pause einlege, dass ich dann es nicht mehr rechtzeitig zur EM schaffe, weil die Übungen waren neu. Ich habe zum ersten Mal 4 neue Übungen gemacht und die dann bereit bis zur EM in einem Monat zu machen, das war nicht möglich.
Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, dass in der RSG sich quasi der Code, also das Reglement oder die Regeln nach so einem olympischen Zyklus ja immer ändern. Also die wurden ja angepasst. Und die wurden ja leider nicht zu deiner Stärke angepasst, richtig?
Ja, genau. Also ich habe immer super viel Spaß mit dem Gerät. Ich mag gerne riskante Sachen mit dem Gerät machen. Vor allem, wenn die dann noch extra Punkte geben. Also hole ich mit dem Gerät eigentlich gerne jeden Zehntel heraus. Und mache dann halt die Elemente, die ich kann. Vor allem nach der Hüftverletzung wurde es dann viel schwerer, Elemente zu machen, weil ich einfach ständig Schmerzen habe. Und dann wurden leider die Regeln so angepasst, dass man sich mit dem Gerät nicht mehr wirklich arg unterscheiden kann von den anderen und dass man jetzt lieber mit den Elementen punktet und mit der Artistik in der Übung. Mhm. Genau.
Also heißt, du hattest quasi auch nochmal eine neue Herausforderung, deine Übungen so anzupassen und eine Schwäche nochmal zusätzlich auszugleichen zu dem Loch. Das kam dann alles zusammen.
Genau, ja. Außerdem kam halt dieses auch, okay, bei Olympia Platz 4, wenn ich jetzt auf die internationale Bühne gehe und Platz 8 werde, schon irgendwie peinlich und irgendwie habe ich ja gerade auch die Möglichkeit, mehr zu punkten, weil es ist ja gerade im Kopf geblieben, oh, Marga war so gut bei den Olympischen Spielen, jetzt geht's nur noch bergauf und dann halt nicht bereit zu sein und so international zu starten, war halt auch nicht wirklich gut und ja, dann haben wir gesagt, dann mache ich die EM wahrscheinlich nicht, habe halt trotzdem die Quali geturnt. Lief dafür auch nicht schlecht, dass ich 6 Tage im Training war nach einer 10-tägigen Pause. Aber habe es halt nicht geschafft und die anderen Mädels haben natürlich die Quali ja dann besser geturnt und sind dann auch zur EM gefahren. Und wir haben uns das Ziel University Games vorgenommen und das war dann so mein Grund, weswegen ich jeden Tag in die Halle gehe, weswegen ich alles gebe. Und dann habe ich auch für den University Games so viel trainiert wie noch nie, weil ich das unbedingt schaffen wollte und das Gefühl hatte, dass ich zu spät dran war. Und Haben mir leider ein bisschen zu viel Druck gemacht, wieder. Die Probleme kommen immer wieder.
Der Druck bleibt.
Und ich wollte es unbedingt zu Hause gut machen und unbedingt zu Hause die Menschen von mir überzeugen und das, was bei Olympia nicht geklappt hat, dort zeigen. Und war dann auch erst eine große Niederlage für mich, dieser Mehrkampf, der einfach nur in die Hose gegangen ist. Und habe mir gedacht, oh nein, ein Finale, ich habe auf vier gehofft. Und dann gehe ich aber in dieses eine Finale und versuche, Spaß zu haben, mich zu entspannen und einfach nur ruhig zu sein und mager zu sein. Und dann sehe ich.
Hast du Gold geholt?
Dann habe ich Gold geholt.
Weil dann hatte man wieder das Gefühl, okay, she's back. So, das war ja dann auch wieder voll in den Medien. Dann ging es wieder total auf und dann kam wieder die Viertplatzierte und Margarita hier und Margarita da. Und dann kamen die deutschen Meisterschaften. Da war ja dann, also nee, erst war die erste Quali, die ja intern ausgetont war, die ja auch sehr gut war, was viele gar nicht so mitbekommen haben, weil da hast du ja nach Dasha den zweiten Platz belegt.
Ja, genau. Also mit den Wettkämpfen lief es bei mir dann immer besser und besser. Ich bin in Form gekommen. Ich wurde immer fitter und immer besser mit den neuen Übungen, weil trotzdem vier neue Übungen mit dem Regelswitch war eine crazy Herausforderung. Und dann waren wir auch in Cluj bei dem World Challenge Cup und ich habe in jeder Übung noch Luft nach oben gehabt und war knapp an dem Finale vorbei. Das hat mir so nochmal den Mut gegeben, so, ich schaff's, ich bin nah dran, so. Ich habe nicht gut geturnt und war trotzdem so knapp. Heißt, es wird alles. Und die deutschen Meisterschaften, ja, ich wollte es zu sehr. Ich wollte zu sehr bei der WM dabei sein. Ich habe so viel trainiert. Ich habe wieder aufgehört, auf Qualität zu achten, sondern dachte, okay, wenn es jetzt nicht klappt, dann mache ich mehr. Und ich mache mehr. Und ich habe so viel trainiert wie noch nie. Und ja, gehe dann bei den deutschen Meisterschaften raus. Und ja, leider wieder komplett in die Hose. Und nach jeder Übung wurde es halt immer schlimmer. Ich gehe in die Ballübung raus und viele wissen es gar nicht, wie unser Weg eigentlich bei den deutschen Meisterschaften aussah. Dadurch, dass es in der großen Arena stattgefunden hat, hatten wir keinen Platz, uns vorzubereiten. Und mussten in einer anderen Halle uns vorbereiten. Die war im zweiten Stock eines anderen Gebäudes, von dem wir mit Aufzug oder mit Treppen laufen mussten, dann einmal kurz durch draußen, dann einmal kurz durch eine Eishalle durch, dann durch einen Korridor, durch den nächsten Korridor und dann waren wir in der riesigen Arena. Außerdem hatte die Trainingshalle auch nur, also nicht die passende Deckenhöhe, in der ich zum Beispiel in meiner Reifenübung die meisten Sachen nicht ausprobieren konnte, was natürlich super nochmal zu dem Stress beiträgt, weil WM-Quali, ich bin immer noch nicht komplett bereit, also ich fühle mich nicht super sicher mit meinen neuen Übungen. Und dann diese Umstände. Und dann gehe ich raus und habe mir halt zu viele Sorgen und zu viel Angst gemacht und ja, wurde leider Platz 4.
Und das war dann quasi auch die Entscheidung und es war egal, was du am Finale in den Einzelgeräten dann noch machst, weil das lief dann ja deutlich besser, aber dadurch war das dann quasi schon durch, weil dieser Wettkampf halt einfach mehr gezählt hat im Nachhinein dann.
Genau, uns wurde gesagt, die erste Quali zählt, ich glaube, um die 35% oder um die 35%. Und die zweite Quali zählt dann mehr.
Weißt du, warum die dritte Person nicht geschickt wurde? Weil eigentlich ginge man ja davon aus, dass es drei Plätze gibt. Und warum dann nicht drei schicken? Ich meine, du bist Marga, die vierte war vor einem Jahr, jetzt irgendwie Gold geholt. Also als außenstehender Fan sozusagen war das irgendwie alles so ein bisschen komisch. War da was im Argen? Also man hat sich ja schon gefragt, es wird nicht kommuniziert. Irgendwie ist es doch komisch. Wie war es wirklich?
Also mir wurde gesagt, dass die mich eigentlich mit der Keulenübung schicken wollten, aber ein anderes Mädchen hatte halt mehr Punkte mit Keule, war aber hinter mir im Mehrkampf. Das heißt, sie können sie nicht schicken mit Keule, weil sie ja im Mehrkampf weiter hinten war und der Mehrkampf war ja das, was zählt. Und mich können die aber auch nicht dann mit der Keulenübung schicken, weil die Keulenübung war nicht die stärkste, so. Deswegen hat das halt einfach nicht gepasst von dem Ausgleich her. Und dann haben die mir gesagt, dass ich halt als Ersatz mitkomme. Und dann habe ich auch versucht, mich damit abzufinden und war dann auch schon so erschöpft von dem ganzen der Zeit hinterherrennen und ganzen Training, dass ich mich auch irgendwie ein bisschen dann damit besser abfinden konnte, dass ich dann jetzt ein bisschen ruhiger machen kann. Und ich glaube, sobald der Stress abfällt, dann reagiert der Körper ja auch darauf. Und dann muss ich wieder mit starken gesundheitlichen Problemen kämpfen. Und mein Belastungsasthma hat sich halt super gezeigt und ich konnte auch in Ruhe richtig schlecht atmen. Und dann haben wir entschieden, okay, wenn ich nicht im Notfall einspringen kann, dann bin ich auch keine gute Ersatzgymnastin und bin dann einfach komplett zu Hause geblieben. Was dann auch wieder schwer war, dann zu sehen, das Team ist so erfolgreich vor Ort und ich wäre gern vor Ort, ich würde die gerne unterstützen, ich wäre gern für die Mädels da.
Du wärst auch gerne als Ersatz mitgefahren.
Auf jeden Fall, richtig gerne. Und das sehe ich halt alles von zu Hause.
Wie seid ihr denn so als Team damit umgegangen? Also man weiß ja immer nie oder man sieht es ja nur von außen. Seid ihr da supportive untereinander? Ist es ein Konkurrenzkampf? Konntest du dich auch dann für die anderen beiden freuen? Wie war das so oder wie ist es so bei euch im Team?
Also ich freue mich immer für die anderen Mädels. Ich versuche immer so gut wie möglich für alle da zu sein, weil ich sehe die Mädels nicht als Konkurrentinnen, sondern wir sind Trainingskameradinnen. Wir sind füreinander da, wir unterstützen uns bei Problemen und sind immer bei Niederlagen füreinander da, aber auch genauso beim Gewinnen. Deswegen, ich habe mich so sehr für die Mädels gefreut, als sie dann das Gold im Team geholt haben, weil bis jetzt hatten wir nur Silber und jetzt haben die es endlich geschafft und haben die Goldmedaille geholt. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool und ich habe das allen von den Mädels gegönnt, weil die so stark arbeiten. Deswegen
das ganze Team hat zusammen, also die Einzelsportlerinnen und die Gruppe haben gemeinsam Gold, also es gibt immer so ein Team Gold.
Ja, genau.
Das meinst du, ja.
Ja.
Jetzt gucken wir mal auf die Zukunft natürlich. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Dein Weg war ja wirklich von Höhen und Tiefen geprägt. Jetzt steht natürlich auch nächstes Jahr ein neues Ziel an. Wie geht's dir denn jetzt aktuell und wie ist so der Trainingsstand und wie sind so die nächsten Monate geplant?
Also jetzt gerade gab es leider wieder ein paar gesundheitliche Probleme. Natürlich kommt man von dem Ganzen nicht weg. Aber ich versuche abzuschließen und mein Bestes zu geben und wieder mehr auf die guten Ansätze im Training zurückzugreifen und nach mir zu schauen und zu schauen, was ist eigentlich notwendig im Training und was nicht. Und versuch einfach Gas zu geben und mich bestmöglich zu präsentieren und habe das Ziel WM Frankfurt, was ein crazy Erlebnis ist, weil eine Heim-WM hatte ich auch noch nie. Und die Wettkämpfe zu Hause sind halt immer die besten.
Die ist nächstes Jahr in Frankfurt.
Mhm, genau. Ja, das ist jetzt gerade so der Stand. Ich möchte gern wieder fit werden. Ich möchte gern zeigen, was ich drauf habe und
ein Comeback starten.
Ein Comeback starten.
Da wünschen wir dir auf jeden Fall viel, viel, viel Erfolg. Jetzt beenden wir unsere Folge wie immer mit der Frage an das jüngere Ich. Ich meine, deine Reise ist super spannend von Höhen und Tiefen und sehr viel Leidenschaft geprägt. Du bist ja auch Botschafterin für das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl, weil du ja auch für dich einstehst und sagst, ich kann meine Individualität zeigen, ich kann meine Geschichte erzählen. Was ist denn so jetzt die Message an die kleine Marga, an das jüngere Ich, wo du sagst, vielleicht wünsche ich mir sie mir auch ein bisschen zurück oder was könnte sie dir auch sagen? Was ist so die Botschaft?
Also ich habe mal gehört, dass man als Kind so ist, wie man eigentlich ist und sein soll und sein wird. Und dann verliert man sich über die Zeit, weil man versucht, sich halt anzupassen und zu verändern. Und dann findet man halt irgendwann mal zurück und fängt an, die Person zu lieben, die man mal war. Und das ist, was ich eigentlich durchgemacht habe. Also ich habe mich selbst zu lieben gelernt, so wie ich halt bin. Und das würde ich der kleinen Marga sagen, so veränder dich nicht, nicht wegen den anderen und nicht wegen dem, was dir gesagt wird. Du bist so cool, wie du bist und bist auch was ganz Besonderes und deswegen, ja, fühl's, lieb's und leb's.
Danke, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Folgt in jedem Fall Marga auf Social Media, Instagram und TikTok. Dort stellt sie sich aktuell wöchentlich neuen Challenges. Sehr lustig anzuschauen, super amüsant und sehr inspirierend. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, Margarita Kolosow. Und folgt uns auch auf Instagram und TikTok oder YouTube unter Voice of Athletes. Schickt uns gern euer Feedback. Kommentiert unter der Folge eure Fragen, was euch noch interessiert, was ihr gern hören wollt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an das DAF-Projekt für mehr Selbstwertgefühl für die Unterstützung dieser Folge.